von Liebe ist in der Geschichte, die wir jetzt hören wollen, erstmal nicht viel zu erkennen auf den ersten Blick. Wenn man sie dann von hinten anguckt, sieht es vielleicht etwas anders aus, aber zuerst findet man die erstmal nicht. Es geht weiter in der Predigtserie über David. Das letzte Mal ging es um König Saul, der richtiggehend Anfälle hatte, der Angst hatte, der deprimiert war, niedergeschlagen. Und wie er David an seinen Hof geholt hat, sozusagen als Musiktherapeut. Und ihn dann zu seinem persönlichen Assistenten gemacht hat. Und diese Geschichte, die gibt auch eine Antwort auf die Frage, wie kam eigentlich David an den Königshof von Saul? Ich kann nun heute nicht einfach an der Stelle Fortsetzung machen. Die nächste Geschichte nämlich, die uns dann überliefert wird, die kennt diese Antwort nicht, dass David als Musiktherapeut Sauls kam. Die weiß noch nicht mal, die antwortet noch einmal auf die gleiche Frage. Wie kam David an den Königshof von Saul? Und sie gibt eine andere Antwort, eine andere Überlieferung zur gleichen Frage. Also sozusagen nochmal von vorn. Und diesmal ist der Einsatz nicht die persönliche Situation von Saul, sondern es betrifft das ganze Land. Es herrscht Verteidigungsfall, das Volk der Philister, die waren übers Meer gekommen, hatten in der Küstenregion 5 Städte erobert, im heutigen Gaza-Streifen. Eine dieser 5 Städte ist Gaza. Und die Philister versuchen nach und nach das ganze Land zu beherrschen. Es gibt immer wieder Überfälle, es gibt Vorstöße, die wollen immer mehr. Was sollen die Leute tun, die da wohnen? Wie sollen sie sich wehren? Sie bieten all ihre Männer auf, die sie erreichen können, und versuchen die Philister aufzuhalten. Und jetzt stehen sie sich gegenüber im Terebintental, ungefähr 20 Kilometer von Bethlehem entfernt. An einem Berghang stehen die Philister, an einem anderen Berghang des Tales die Israeliten. Und das ist eine sehr ungleiche Begegnung. Die Philister haben eine Berufsarmee. Das sind ausgebildete Kämpfer, gut bewaffnet, trainiert. Die Israeliten, das sind Hirten und Bauern. Die sind mit dem bewaffnet, was sie für ihre Arbeit so brauchen. Knüppel, Mistgabeln aus Holz, so in der Art. Die einzigen, die besser bewaffnet sind, sind der König Saul und wenige seiner Leute. Und nur ganz wenige haben militärische Erfahrung oder Ausbildung. Aber sie wollen das Land und die Leute nicht einfach schutzlos preisgeben. Deshalb stehen sie hier. Im Ernst haben sie eigentlich keinerlei Chance, die Philister aufzuhalten. Das Einzige, was sie in ausreichender Menge haben, ist Angst. Es ist ein eigenartiger Krieg, der hier geschildert wird. Jeden Tag stellen sich beide Kriegsparteien in Schlachtreihen auf, einer Berghang, der andere Berghang, und sie stimmen ein gewaltiges Kriegsgeschrei an. Aber der Kampf geht nicht los. Stattdessen kommt immer ein einzelner Philister. Und ich lese aus 1. Buch Samuel, Kapitel 17, Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat, heißt es da. Ein Vorkämpfer, wirklich heißt es, wird ein Mann des Zwischenraums, zwischen den Fronten. Und dahinter stand eigentlich eine ziemlich gute Idee, ein Stellvertreterkampf. Normalerweise kämpft im Krieg Armee gegen Armee, um herauszufinden, welche die stärkere ist. Und dann gibt es auf beiden Seiten viele Tote und Verletzte. Und da war die Idee, kann man das nicht auch mit weniger Verlusten hinkriegen? Und die Antwort war ja, und statt Armee gegen Armee kämpfen nur zwei. Jeder schickt seinen besten Kämpfer nach vorn, die beiden beschimpfen sich zuerst in einem Rededuell und dann kämpfen sie miteinander und der, der verliert, dessen Seite hat verloren und ergibt sich. Und auf diese Weise gibt es statt vieler Toten und Verletzten nur einen. Besser, als wenn alle kämpfen müssen. Das heißt, bei diesem Zweikampf, das ist nicht so ein Vorgeplänkel vor dem eigentlichen Kampf, sondern da geht es ums Ganze. Da geht es darum, wer welche Seite gewinnt. Und diese Art des Kampfes wollen die Philister und sie haben gute Gründe dazu. Der Erzähler beschreibt nun ihren Vorkämpfer namens Goliath aus Gat und beschreibt ihn als eine mörderische Kampfmaschine. Zum einen war er größer als ein Mensch, ca. 2,50 Meter wird da angegeben. Und dann die Bewaffnung. Er hat einen Bronzehelm, einen Schuppenpanzer von ca. 80 Kilo Gewicht. Das wird da extra vermerkt. Also sein Panzer ist so schwer wie sonst der ganze Mann. Beinschienen aus Bronze. Die werden im ganzen Alten Testament nur hier erwähnt. Und über die Schulter lässt sich ein Krummschwert. Und Artillerie hat er auch noch. Eine mächtige Lanze, von der allein die Spitze 10 Kilo wiegt. Und das war die neueste Hightech-Waffe. Diese Speerspitze ist aus Eisen, wird extra vermerkt. Das war etwas ganz Neues. Ein Metall, sagenhaft hart und zäh, sowas hatten bisher nur die Philister. Es ist der Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit. Und ein mannshohes Schild, für das er extra einen Träger hatte. Wenn wir uns jetzt so einen Kämpfer vorstellen, dann wirkt es auf uns wohl eher exotisch oder irgendwie romantisch, so wie in so einem Sandalenfilm. Aber auf die Israeliten hat es anders gewirkt. Zu diesen Zeiten war jegliches Metall etwas sehr Teures und Seltenes. Ein normaler Mensch hatte in seinem ganzen Besitz wahrscheinlich nicht einen einzigen Gegenstand, der Metall enthielt. Und da wirkt so jemand als Feind extrem erschreckend. Ein ausgebildeter Kämpfer, groß, stark, hochgerüstet und praktisch absolut geschützt, alle kritischen Stellen mit Bronze waffendicht verpackt. Also gegen den zu kämpfen, das ist ungefähr so, als wollte man mit einem Knüppel gegen einen Panzer losgehen. Goliath, der Terminator. Seine bloße Erscheinung schon reicht, dass den Bauern und Hirten, die da auf der anderen Seite stehen, das Herz in die Hose rutscht. Und nun fordert er die Israeliten zum Zweikampf heraus, bei dem es eben ums Ganze geht. Und da heißt es, Vers 8, und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber ihn überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Ein Stellvertreterkampf. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. So redet er, keiner traut sich. Und wie sollten sie auch? Mit dem konnte es wirklich keiner von ihnen aufnehmen. Nicht einmal König Saul, der war auch ein Kopf größer als alle, aber gegen diesen hatte er keine Chance. Und selbst wenn einer stark genug gewesen wäre, er war ja so vollständig geschützt mit seiner Rüstung, da konnte man nirgends rankommen. Das wäre blanker Selbstmord. Und dann ergießt er seinen Spott über Sauls Armee, nennt sie Feiglinge, Memmen, Waschlappen. Und sie müssen sich das gefallen lassen. Er spielt das Spiel, das die Großen so gerne mit den Kleinen spielen. Kostet ihre Demütigung aus, weidet sich an ihrer Angst. Goliath wirkt. Das lesen wir im nächsten Vers. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Sie waren niedergeschlagen, ohne Schlag, ohne Kampf. nur durch das, was sie da sehen und hören. Völlig gelähmt vor Angst. Und hoffnungslos. So, wenn sie überlegen, was kommt jetzt mit uns, geht es zu Ende. Die Frage ist nicht wann, sondern die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann. Die Frage ist, wie lange können wir das hinauszögern, bis die losmarschieren und unsere Dörfer und Städte überrennen und uns zu Knechten machen, wenn wir es überhaupt überleben. Das ist die Situation. Sie scheint völlig aussichtslos. Nun ist von uns niemand von einer metallgepanzerten Kampfmaschine bedroht. Und trotzdem ist das, was die Israeliten hier erleben, vielleicht doch nicht so weit weg. Ein riesengroßes Problem, das schon zu sehen ist, dass man sich vorstellen kann, dass immer näher kommt und keine Stelle zu finden, wo man dazwischen kann, indem man das irgendwie aufhalten könnte. Keine Ahnung, wie man das aufhalten könnte. Und es kommt gefährlich näher, kündigt sich vielleicht an, lautstark. Und wir stehen da und starren fasziniert darauf, auf das, was da kommt, und sind wie gelähmt. Vielleicht mit einem ähnlichen Ergebnis wie hier. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Entmutigung. Mut und Entmutigung. Das ist die Linie, auf die möchte ich in dieser Geschichte unsere Aufmerksamkeit lenken. Und sie fängt eben an mit einer Szene vollständiger Entmutigung. Das heißt fast. Immerhin sind die Israeliten noch hier und sind nicht einfach weggerannt. Immerhin stehen sie noch da, stellen sich auf in Schlachtreihen jeden Tag und machen ein bisschen Geschrei. Ein hilfloses Geschrei wie Singen im Wald. Zum Kampf kommt es nicht. Aber immerhin noch so ein Symbol: Wir sind da und eigentlich sind wir hier, um zu kämpfen, und wir wollen das, was da kommt, irgendwie aufhalten. Dass wir weiterleben können im Land mit unseren Familien. Also noch keine totale Entmutigung, aber schon ziemlich nah dran an so einem Tiefpunkt. Das ist alles, was die Israeliten im Terebintental sehen und spüren. Mehr gibt es im Moment für sie nicht. Das ist ihre Wirklichkeit. Und hier an diesem Tiefpunkt der Entmutigung schwenkt der Erzähler plötzlich raus aus diesem Tal, richtet seine Kamera auf eine neue Person. Und da fängt ganz klein eine Gegengeschichte an. Im Vers 12: David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die 3 ältesten Söhne Isais waren aber mit Saul in den Krieg gezogen. Und David war der Jüngste. Also da gab es einen, der heißt David, zu jung, um zum Kämpfen mitzukommen. Aber es gibt doch eine Verbindung zu diesem Terebintental. Das sind seine 3 ältesten Brüder, die sind mit dort. Und Davids verantwortungsvolle Aufgabe ist es, die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und nachdem der Erzähler uns jetzt David kurz vorgestellt hat, macht er nochmal einen kurzen Schweck zurück ins Terebintental. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, 40 Tage lang, heißt es da. Wieder diese Situation der tiefen Entmutigung mit einem neuen Detail. Das war also nicht eine einmalige Sache. Der große Entmutiger aus Gat macht das täglich. Wirft sich in seinen Kampfanzug, kommt zwischen die Fronten, fordert auf zum Zweikampf. Niemand kommt, er verhöhnt seine Gegner. Nutzt die Macht der Gewohnheit, eine fortlaufende psychische Zerrüttung der Leute auf der anderen Seite, die gar dagegen nichts tun können. Die haben dem nichts entgegenzusetzen. So denken sie jedenfalls. Und sie denken das durchaus mit guten Gründen. Und dann ist der Erzähler wieder in Bethlehem bei der Familie von David. Vers 17. Isai aber sagte zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Eva geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Stücke Weichkäse bring dem Hauptmann und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht. Und bring ein Pfand von ihnen mit. Lebensmittel für die Brüder. Das war ja keine durchorganisierte Armee. Das Essen lief mit Selbstversorgung. Da mussten die Familien ran, Lebensmittel hin und Nachrichten zurückbringen, so wie es den Brüdern geht. Und der Vater sagt, bring ein Lebenszeichen mit, lass dich nicht abspeisen von Versicherungen aus zweiter Hand. Also übergibt David seine Schafe einem Hüter und läuft aus Bethlehem los. 20 Kilometer Richtung Westen. Und er kommt an bei dem Tross und da beginnt das tägliche, hilflose Ritual. Die beiden Armeen stehen sich wieder gegenüber, stimmen ein Kampfgeschrei an. Wenn schon nicht kämpfen, dann wenigstens ordentlich Krach machen. Und David, der junge David ist fasziniert, für den ist es ein Abenteuer. Er lässt sein Gepäck zurück und läuft mit an die Front und sucht seine Brüder und tut, was er tun sollte und fragt, wie es ihm geht. Und während sie so Artigkeiten austauschen, kommt wie jeden Tag die Kampfmaschine Goliath und lässt seine üblichen Sprüche ab. Für David aber ist es ganz neu, er hört es zum ersten Mal. Und auch die Reaktion der eigenen Leute erlebt er zum ersten Mal. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Das erlebt er. Inzwischen gibt es etwas Neues, eine Meldung macht die Runde. Und die Männer von Israel sagten, habt ihr diesen Mann gesehen, um Israel, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Wieder so ein hilfloser Versuch. Teuer, aber nutzlos. Eine Belohnung wird ausgesetzt und die kann sich durchaus sehen lassen. Wer den besiegt, der wird Schwiegersohn des Königs. Die ganze Sippe ist für immer von Steuern befreit. Das ist schon was. Aber andererseits, dass sich kein Gegner findet, um gegen Goliath zu kämpfen, das liegt doch nicht daran, dass der Lohn zu niedrig war. Die Männer sind hier, um ihre Familien zu schützen, ihr Hab und Gut, ihre Lebensgrundlage. Die brauchen doch keinen zusätzlichen Gimmick. Und was hilft noch steuerfrei, wenn man tot ist? Da zahlt sowieso keiner Steuern mehr. Aber der kleine David, der ist plötzlich sehr interessiert und fragt herum, was war das doch mal, was soll der alles kriegen, der den Champion der Philister besiegt? Und überhaupt sagt er, was nimmt er sich heraus, dieser Philister? Vers 26, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? So fragt David völlig erstaunt. Da ist einer, der hat sich noch nicht dran gewöhnt, an diese fortgesetzte Entmutigung. Der hat noch nicht für sich, dass das was Normales ist, dass man das hinnehmen muss. Der hat sich damit nicht abgefunden und aufgegeben. Und er hört, was dieser Philister von sich gibt und ist ehrlich empört. Was ist das für einer, der die Leute des lebendigen Gottes verhöhnt? Wie kann sowas sein? Und dann klingt noch was anderes mit. Wer seid denn ihr, dass ihr das immer so durchgehen lasst? Dass ihr euch das so ruhig anhört, als wäre das das Normalste von der Welt. Und zugegeben, das ist vielleicht ziemlich naiv, vielleicht ein bisschen einfältig, was er da sagt, was der kleine David so daher redet. Und trotzdem fällt es auf. Es ist in diesen Zeiten etwas Besonderes. Da ist einer, der das nicht einfach so hinnimmt. Der Einzige im ganzen Terrabintental, der nicht vor Angst gelähmt ist und der sich für sein Volk schämt, dass das alles jeden Tag so geschehen lässt. Und der erkennt, hier ist auch unser Glaube getroffen. Davon war ja bisher noch gar nicht die Rede. Und der noch spricht vom lebendigen Gott, dem lebendigen Fels, von dem wir vorhin schon gehört haben. Und der sagt, wenn der lebendige Gott dabei ist, dann sieht dann das Bild nicht anders aus. Und dann will David es nochmal hören. Was kriegt der nochmal, der diesen Superphilister erschlägt? Sagt's nochmal, es klingt so schön. David ist eifrig, die Männer sprechen gern mit ihm, eine schöne Abwechslung. Aber dann gibt es Gegenwind von seinem Bruder, dem geht das alles ungeheuer auf die Nerven und er putzt den Jüngsten herunter. Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Das sind nun ziemlich ungerechte Unterstellungen. David hat bei seinen Schafen sehr wohl für Vertretung gesorgt und er ist gekommen, um seinen Brüdern Lebensmittel zu bringen. Und wenn er einmal hier ist und sich die Sache anschaut, was soll daran böse sein? Andererseits ist das aber auch verständlich. Natürlich sind die älteren Brüder stärker, geübter. Die haben schon etwas Kampferfahrung, aber hier bei dieser Bedrohung hilft ihnen dieser Vorsprung überhaupt nichts. Da sind sie genauso hilflos wie der kleine Hütejunge vom Dorf. Und wenn dann so einer kommt und ihnen ihre Hilflosigkeit unter die Nase reibt und den Empörten mimt, dann ist das nicht so leicht wegzustecken. Also kriegt er Feuer. Geh wieder zu Papa, kleiner David. Aber David kann auch zickig sein und lässt seinen ältesten Bruder auflaufen. Und David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe ja nur gefragt. Und er wandte sich ab von ihm, einem anderen zu und wiederholte die Frage und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Der macht einfach weiter. Und das fällt auf, das zieht weitere Kreise, sodass sich schließlich sogar König Saul dafür interessiert. Aber an der Stelle will ich mich heute erstmal aus der Geschichte ausklinken. Nächste Woche geht es damit weiter. Für heute ist es eine Sache, die ich herausheben möchte für uns bis hierher. Die Israeliten im Terebinthental, die sehen nur ihr Riesenproblem. Die sehen, dass man da nicht rankommt. Und die verlieren allen Mut. Das ist ihre Wirklichkeit. Und sie halten es für ihre ganze Wirklichkeit. Wir sind Realisten, sagen die wahrscheinlich von sich. Allenfalls, das Einzige, was geht, sind tägliche Kampfschreie. Kämpfen lieber nicht. So kann es uns auch gehen. Dass jemand ein Riesenproblem hat, das immer näher kommt, wo man nirgends dazwischen kommt, alles hermetisch abgeschottet, alles schon probeweise durchgedacht, man kommt nirgends ran. Das ist die Wirklichkeit. Wir sind Realisten. Allenfalls gelegentlich etwas Krach machen ist drin, mehr lieber nicht. Und was wir an dieser Stelle schon merken, das, was die Israeliten im Terebinthental hier sehen, das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Während sie am Tiefpunkt sind, keine Idee haben, fängt Gott eine Gegengeschichte an. Gott fängt eine Gegengeschichte an, 20 Kilometer entfernt von ihnen, in Bethlehem. Das können sie erstmal überhaupt nicht sehen, das können sie erstmal überhaupt nicht wissen. Und als Gottes Gegengeschichte mit David dann näher kommt, ist sie erstmal überhaupt nicht beeindruckend. Die kommt naiv, die kommt unbedarft daher. Aber aus diesem fast peinlichen Anfang wird sich die Situation grundlegend verändern. Und was sie dort in diesem Tal auch nicht auf dem Schirm haben, ist der lebendige Gott. Damit sieht die Balance auch anders aus. David hat ihn im Blick. Und deshalb schließt er sich der allgemeinen Entmutigung nicht an. Deshalb fällt er auf mit seiner Zuversicht, sodass die einen anfangen, Hoffnung zu schöpfen und die anderen davon genervt sind, weil das doch auch nichts bringt. Das möchte ich uns heute mitgeben. Auch da, wo wir nur noch entmutigt sind. Gott schreibt Gegengeschichten. Und die fangen klein an. Die fangen ganz unscheinbar an. Aber darin ist der Keim von etwas ganz Neuem. Und deshalb ist es nie realistisch, ganz entmutigt zu sein. Auch wenn alles danach aussieht. Nicht, wenn wir unseren lebendigen Gott mit in den Blick nehmen und die Gegengeschichten, die er anfängt, von denen wir vielleicht noch gar nichts sehen oder die so harmlos aussehen, dass sie nicht so richtig ernst zu nehmen sind am Anfang. Es gibt einen schönen Satz von Friedrich Hölderlin, der das ausdrückt. Das ist ein Anfang eines Gedichtes mit dem Namen Patmos und der Satz geht so. Sehr bekannt. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und das hat mit Gott zu tun. Zuerst vielleicht noch nicht sichtbar oder unscheinbar, sodass es noch nicht erkannt wird oder nicht ernst genommen wird. Aber das hat mit Gott zu tun, was da entsteht. Und der ist nicht weit weg in diesen Situationen. Nah ist der Gott, wenn auch schwer zu fassen. Ich möchte diese Geschichte, diesen Anfang dieser Geschichte von Israel und Goliath als eine Einladung an uns nehmen, diese weitere Perspektive einzunehmen. Realistisch zu sein, ja. Nicht einfach losrennen und gegen den kämpfen, das wäre schiefgegangen, realistisch zu sein, aber die ganze Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Die Wirklichkeit mit Gott, der zwar schwer zu fassen ist, aber nah. Und mit seiner Gegengeschichte, die schon angefangen hat, auch wenn wir sie noch nicht erkennen. Amen.